Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern und ich freue mich sehr über das Thema heute Morgen. Wir haben es schon gehört in der Moderation, auch in dem Bericht von Thorsten, es geht um die Gnade. Aber erstmal möchte ich reden über unangenehme Zeitgenossen. Kennt ihr Leute, die immer das letzte Wort haben wollen? Ja, ne? Genau. Also ich kenne solche Leute. Man hat Debatten und so weiter. Man redet und einer will immer das letzte Wort haben. Solche Leute sind anstrengend. Die dominieren und die vergiften manchmal auch die Atmosphäre. Und das finde ich ziemlich nervig, wenn Leute immer das letzte Wort haben wollen. Andererseits geht's ja auch nicht anders manchmal. Manchmal muss jemand das letzte Wort haben. Gerade in Leitungen, wenn Leute Leitungsverantwortung haben oder Führungspersönlichkeiten sind, ja, wenn man versucht, etwas zu diskutieren, Prozesse zu gestalten, da kann man viele Meinungen einholen, aber irgendwann muss auch etwas entschieden werden. Irgendwann muss man sagen, doch, das ist jetzt unser Weg. Und dann muss auch mal ein letztes Wort gesprochen werden. Das ist Leitung, das ist Führung. Letzte Worte können gewichtig sein. Ich bin jetzt 24 Jahre Pastor und habe schon an manchem Sterbebett gesessen. Und wenn Menschen noch reden können in ihren letzten Minuten, dann sind das gewichtige Worte. Dann schwafelt man nicht mehr. Dann sagt man das, was wirklich noch gesagt werden muss. Dann sagt man das, was noch dran ist. Letzte Worte haben Gewicht. Letzte Worte haben auch manchmal Gewicht, wenn man einen Brief schreibt oder eine Mail. Ja, da kommt es manchmal auf den Ton an. Und die letzten Worte, die letzten Formulierungen können einer Mail, einem Brief einen gewissen Klang geben. Doch was Positives oder eher was Kritisches. Also gerade auf die letzten Worte zu achten, finde ich wichtig. Letzte Worte haben oft Gewicht. Letzte Worte, darum soll es heute gehen. Und ich will euch erklären, wie ich zu diesem Thema komme. Wenn wir in die Bibel gucken und uns anschauen, wie da über Gott gesprochen wird, da fällt etwas Merkwürdiges auf. Ich weiß nicht, wie ihr euch Gott vorstellt. Viele haben so die Vorstellung, Gott steht über allem, Gott ist erhaben, Gott hat keine Unsicherheit in sich, Gott weiß immer, was er will, Gottes Gefühle sind klar und so weiter. Gott ist eben Gott, ja, klar. Aber das stimmt nicht so richtig. Gerade im Alten Testament haben wir es oft mit einem Gott zu tun, der unsicher ist, der nicht genau weiß, wie er sich uns gegenüber verhalten soll, der hin und her geworfen wird, ja manchmal sogar, der etwas bereut. Da heißt es, und der Herr bereute dieses oder jenes. Also im Alten Testament haben wir es mit einem lebendigen Gott zu tun, der bewegt wird, der nicht starr ist, der nicht schon immer weiß, was er will, sondern der hin und her gerissen ist, in dessen Herz ein Kampf tobt manchmal. Und das finde ich so stark, dass Gott nicht statisch ist, nicht immer abgehoben, sondern dass Gott beweglich ist in seinem Herzen. Das kann man an manchen Stellen besonders gut sehen, vor allem beim Propheten Micha. Der Prophet Micha ist vielen nicht so bekannt. Der Prophet Micha hat 7 Kapitel, kein großer Prophet, hat im 8. Jahrhundert gelebt. Und in diesem Micha-Buch kann man sehen, dass sich das immer abwechselt. Ja? Da spricht Gott kritische Töne, da redet er von seinem Zorn und von dem Gericht, das er über Israel bringen wird. Da ist er kritisch und schüttelt den Kopf über sein Volk. Und dann gibt es aber auch wieder positive Worte, wo er ermutigt, wo er von seiner Gnade spricht, von seiner Treue. Und wo er sogar den Retter ankündigt. Es gibt ja der bekannteste Vers aus Micha, ist vielleicht Micha 5, Vers 4. Und du, Bethlehem, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll der Erlöser kommen. Und dann wird es wieder kritisch. Ja, Gott sagt, Gott macht Vorwürfe, Vorhaltungen und geht mit Israel ins Gericht und dann wird es wieder schön. So, und da gibt es jetzt die Frage, was ist denn das letzte Wort Gottes? Was ist denn das endgültige Wort Gottes? Bleibt Gott so wankelmütig, mal so? Oder gibt es etwas, worauf Gott sich festlegt? Und ich meine das nicht nur im Blick auf Israel. Ich meine das auch im Blick auf dein Leben und mein Leben. Wie schaut Gott dich an? Mit kritischen Augen Mit skeptischen Augen, mit freundlichen Augen? Ist Gott wankelmütig? Ich habe mich entschieden, heute über die letzten Worte zu sprechen im Micha-Buch. Und das sind großartige Worte. Es sind die letzten Worte des Micha-Buches und die letzten endgültigen Worte im Herzen Gottes. Und diese Verse schauen wir uns jetzt an. Micha 7, 18 bis 20. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter seine Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Ihr Lieben, das ist ein Hammertext und ich habe ihn so überschrieben, das letzte Wort hat die Gnade. In diesem Text und auch in Gottes Herzen. Und es könnte ja auch anders sein. Es könnte ja sein, dass am Ende nochmal eine Ermahnung steht. Nochmal eine Gerichtsandrohung. Aber nein, am Ende sagt Gott, ich bin euch gnädig. Ich lege mich fest auf Barmherzigkeit für euch. Und das ist großartig. Das letzte Wort hat die Gnade. Wir wollen uns diesen Text mal ein bisschen genauer anschauen. Er geht los mit einer Frage, wo ist solch ein Gott so wie du? Und das ist keine neutrale, objektive Frage, ja, dass Micha sagt, ich will jetzt mal was über Gott wissen, wie ist Gott und so. Der will keine Theologie. Sondern wenn er so fragt, wo ist solch ein Gott so wie du, dann staunt er. Er staunt über Gott, das ist Begeisterung. Er ist begeistert von Gott und es ist klar bei dieser Frage, dass er sagt, es gibt natürlich keinen anderen Gott, ist ja klar. Wo ist solch ein Gott? Es gibt keinen anderen. Mich erstaunt. Kannst du über Gott staunen? Bist du begeistert über Gott? Ich frage mal in die Runde, worüber staunt ihr, wenn ihr an Gott denkt? Wovon seid ihr begeistert? Von seiner Gnade, Barbara. Danke. Gebetserhörung. Auch von seiner Güte. Danke, Brand, dass Sie nicht allein unterwegs sind. Schön, dass Sie diese Gewissheit haben. Wir könnten jetzt noch mehr zusammentragen. Es gibt gute Gründe, begeistert zu sein von Gott. Wir haben ein paar Sachen gehört. Mir fällt die Schöpfung auch ein. Ne? Also die Schöpfung, da kann ich staunen über die Sonne und über das Meer und über Vögel und Tiere und Menschen. Ja? Worüber staunt Micha? Micha staunt nicht über diese Dinge, sondern Micha sagt, wo ist solch ein Gott so wie du, der die Sünde vergibt? Es geht um Vergebung von Sünde. Es geht um Vergebung von Schuld. Micha ist begeistert darüber, dass Gott uns nicht festlegt auf unsere Vergangenheit, sondern dass er Sünde vergibt. Das ist seine große Begeisterung. Und wenn Micha über Sünde nachdenkt, dann hat er konkrete Dinge im Blick. Das ist nicht allgemein Sünde, sondern es ging um handfeste, konkrete Dinge. Es ging zum Beispiel um soziale Ungerechtigkeit. Das war ein großes Problem in Israel. Die Armen wurden unterdrückt, die Reichen wurden immer reicher. Flüchtlinge, Ausländer wurden unterdrückt, die Führung war korrupt. Ja, und das prangert Micha an. Auch die anderen Propheten prangern das an. Und das haben sie im Kopf unter anderem, wenn sie von Sünde und Schuld reden. Wenn Micha heute hier stehen würde, was hätte er bei uns im Blick? Wo liegen denn bei uns die Leichen im Keller? In unserer Gesellschaft zum Beispiel. Ich glaube, ein großes Problem ist unser Umgang mit der Schöpfung. Und wir kriegen mit der Klimakatastrophe, mit der Klimakrise die Quittung für unseren Umgang mit der Schöpfung. Und sowas ist nicht nur ein ökologisches Problem, das ist auch ein geistliches Problem. Es ist Schuld an der Schöpfung. Das würde er bestimmt sagen. Auch heute ist Kapitalismus und Ausbeutung und soziale Ungerechtigkeit ein Problem. Auch das würde er vielleicht ansprechen. Auch Wissenschaftsgläubigkeit. Ja, seit 200 Jahren tun wir Menschen so durch die. Ich finde, bin ein großer Fan von Wissenschaft, aber wir Menschen tun oft so, als wüssten wir alles genau und bräuchten Gott nicht mehr, weil wir ja wissenschaftlich sind. Vielleicht gäbe es auch noch andere Dinge, die mich ja ansprechen würde. Die Gier zum Beispiel nach Geld, nach Ansehen, nach Macht, aber auch persönliche Schuld. In deinem Leben und in meinem Leben gibt es doch Dinge, die nicht rundlaufen. Ne, wo wir einfach uns entfremdet haben von Gott, von unseren Mitmenschen, von uns selber. Das wird in Blick genommen, wenn es um Schuld geht, wenn es um Sünde geht. Unsere Gesellschaft lebt in sündigen Strukturen und in unserem Leben spielt doch auch Sünde eine Rolle. Und er staunt jetzt. Wo ist solch ein Gott so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes? Das ist Grund zum Staunen, das ist Grund zur Begeisterung für Micha. Klar, Gott könnte uns Menschen richten und vernichten und nochmal einen Neustart machen, aber Gott hat sich entschieden für die Gnade. Gott hat sich entschieden für die Barmherzigkeit. Gott hat sich entschieden, ja, mit uns weiterzumachen. An unserer Seite zu sein, Frau Hildebrand, wie Sie sagen, nicht wegzugehen. Dafür hat er sich entschieden. Das letzte Wort im Micha-Buch, und das ist für mich nicht nur zufällig am Ende, ich glaube, das ist auch Gottes Entscheidung, das letzte Wort hat die Gnade. Aber ich finde diesen Kampf in Gottes Herzen so spannend, dieses Ringen, ja, dass Gott auch ringt, dass Gott lebendig ist. Und wir haben eben von Susanne Koch, für mich ist es der großartigste Text im Alten Testament überhaupt. Er ist oft unbekannt, Hosea 11, aber es ist für mich so ein faszinierender Text, weil er uns einen Einblick gibt in Gottes Herz, das hin und her gerissen ist. Na, ich will noch mal ein paar Zeilen noch mal zusammenfassen. Erstmal sagt Gott, ich liebe mein Volk. Ich habe alles in mein Volk investiert. Ich habe Israel das Laufen gelehrt. Ich bin für mein Volk da. Ja, ich habe alles getan für Israel. Und dann sagt er, Israel läuft mir weg. Sie nehmen das gar nicht wahr. Sie würdigen meine Liebe gar nicht. Sie laufen weg und werden mir untreu. Und dann wird Gott ärgerlich und zornig. Und sagt, ach, sollen doch die Assyrer kommen. Und wer am besten. So, und jetzt kommt ein Bruch in den Text. Und das ist der Hammer. Da sagt Gott nämlich plötzlich, jetzt kippt die Stimmung, ja. Erst ist er ärgerlich und zornig und auch verletzt. Gott ist verletzt. Und dann kippt die Stimmung und er sagt, ach, wie könnte ich das machen? Wie könnte ich dich im Stich lassen, Israel? Wie soll ich das machen? Ich kann doch nicht zusehen, wie du zugrunde gehst. Ich kriege das nicht übers Herz. Ich schaffe es nicht, dich preiszugeben, dich zu vernichten. Ich schaffe es einfach nicht, weil meine Barmherzigkeit so groß ist. Meine Liebe zu dir ist so groß, meine Gnade zu dir ist so groß, meine Gnade hat das letzte Wort. Und ich finde diesen Text deswegen so faszinierend, weil Gott hier wirklich übermannt wird von seiner eigenen Gnade. Man spürt die Dynamik im Text, ja? Ganz viel Liebe für Israel und dann Enttäuschung und Verletzung und dann wird er übermannt von seiner Gnade und sagt, hey, ich will für Israel da sein und ich kann mir nicht vorstellen, mein Volk aufzugeben. Und es geht nicht darum, dass Gott fünf Grade sein lässt, dass er sagt, das ist alles nicht so schlimm. Doch, er bleibt dabei, wie er sein Volk beurteilt. Aber er bleibt auch bei der Entscheidung, meine Gnade hat das letzte Wort. Und es gibt da ein tolles Bild in unserem Predigttext, nämlich er wird meine Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Ne? Also da, wo nichts mehr hervorholen kann, da wird deine Schuld entsorgt, da wird deine Sünde entsorgt, die ist weg. Wenn Gott sich um deine Sünde kümmert, dann ist sie weg und die kann keiner mehr vorholen vom Meeresgrund. Und Vers 20 endet dann, du wirst Jakob die Treue halten. Treue. Die Treue Gottes ist die Grundlage für unseren Glauben. Wenn wir nicht wüssten, dass Gott auch bei diesem letzten Wort bleibt, dass die Gnade ist, sondern wenn wir denken müssten, Gott ist wankelmütig, Gott denkt so und Gott denkt manchmal anders und wer weiß, wie es ist, wenn wir sterben. Nee, Gott ist treu und das heißt, das letzte Wort hat die Gnade und das will ich euch heute Morgen zusprechen. Das gilt für diese Welt. Das gilt für sein Volk Israel. Das gilt für seine Kirche. Und das gilt für dich, der du heute Morgen hier bist. Das letzte Wort hat die Gnade und die Barmherzigkeit. Und sie ist größer. Und das sind nicht nur fromme Sprüche von Gott. Gott hat sich das was kosten lassen. Dieses Wort, das letzte Wort hat die Gnade, hat ein Gesicht bekommen. Das Gesicht des Jesus von Nazareth. Das ist der Name Jesus Christus. Ist Gottes Stempel. Es ist wahr. Und es gilt für dich. Das letzte Wort hat die Gnade. Amen.